Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bittke. Legen wir gleich los mit den Zahlen, die dieses Jahr nun endlich für den einen oder anderen auf IFRS-Basis entstanden sind. Wir werden denn sehen, was das à la longue im Unterschied zu HGB bedeutet, sagen wir mal, in der Transparenz und in der Güte der Zahlen auf der Basis letzten Endes dessen, was uns vorgegeben wird. Wir müssen schauen. Ja, als Einstieg nochmal dieses Bild, was in gebündelter Form einen Blick auf Umsatz bis Konzernergebnis bereinigt, nochmal Ihnen darstellt. Das ist im Grunde genommen der Rahmen, den ich für meine Ausführungen zum Zahlenwerk hier immer zugrunde lege und den ich jetzt weiter ausfüllen möchte. Gucken wir erstmal auf die Umsatzveränderungen, die wir vom 31.12.04 bis zum 31.12.05 zu bewältigen hatten. Veränderung, Zuwachs 277 Millionen. 32 Millionen davon entfielen auf erstmals einbezogene Gesellschaften. Das sind insbesondere die Gesellschaften, die wir Ende 2004 in Frankreich erworben haben, die SCPA-Gesellschaften, also die Vertriebs- und zum Teil auch Produktionsgesellschaften der ehemaligen französischen Kaliindustrie. Und wir haben, Herr Bittke hat es auch eben angesprochen, zwei neue Gesellschaften oder zwei Gesellschaften im Bereich der Compo in die Konsolidierung einbezogen in Mexiko und eine Gesellschaft in Deutschland. Den weitaus größten Anteil am Umsatzanstieg haben mit 236 Millionen die bereits erläuterten Preisverbesserungen, die wir insbesondere bei Kalimagnesium sowie Fertiva erzielt haben. Knapp 10 Millionen, relativ wenig, haben Mengensteigerung beigetragen. Wir sind bei Kali im Grunde genommen ausverkauft, die im Wesentlichen auf das sehr gute Auftausalzgeschäft zurückzuführen sind. Da gibt es bei uns Reserven. Währungsbedingte Effekte auf den Umsatz sind kaum aufgetreten, was überraschen mag. Der Grund dafür ist, dass der Durchschnittskurs des Jahres 2005 mit einem Dollar 24 Cent je Euro annähernd identisch mit dem des Jahres 2004 war. Der Umstand ist allerdings eher die Ausnahme als die Regel. Wem sage ich das? Wie zum Beispiel einen Blick auf die Schlusskurse von einem Dollar 36 Cent je Euro im Jahre 2004 und einem Dollar 18 Cent je Euro im Jahre 2005 zeigt. Das ist letzten Endes aber auch der Grund dafür, dass wir bei unserem Thema Währungsmanagement nicht nachlassen wollen und nicht nachlassen dürfen. Sie kennen das, das wird von uns immer wieder gerne vorgetragen, dass wir gerade für das Kali-Geschäft eine aktive, über den Zeitraum unserer mittelfristigen Planung laufenden, vorausschauenden Kurssicherungspolitik verfügen und diese betreiben. Dementsprechend, das ist auch bei Ihnen bekannt, haben wir die Nettoposition rund 3 Jahre im Vorhinein gesichert. Herr Bittke hat das kurz angesprochen. Sie sehen ganz unten beim letzten Bullet Point das Volumen dessen, was wir für die Zukunft schon getan haben. Sie kennen auch das Instrument, diese sogenannten Bandbreitenoptionen, die nun keine definitive Fixsicherung bedeuten, aber von uns für den richtigen Ansatz gehalten werden, unsere Sicherungsbedürfnisse zu erfüllen. Die von uns abgeschlossenen Optionen bleiben, das wissen Sie, wirksam, sofern sich der Währungskurs während der Laufzeit dieser Option, also durchaus auch bis zum Jahre 2008, in bestimmten Bandbreiten bewegt. Die oberen Knockout-Punkte liegen gegenwärtig je nach Laufzeit bei 1,35 Dollar bis 1,42 Dollar je Euro, die unteren Knockouts bei 1,03 bis 1,13 je Euro. Also durchaus sieht man mal auf den Kurs der letzten Wochen und Monate eine komfortable Absicherung in beiden Richtungen. Jedoch nähert sich der Kassakurs einem der Knockout-Werte an, nehmen wir gegebenenfalls Umstrukturierungen vor, um diese Sicherungsvorgaben und Geschäfte vor einem Fall zu bewahren. Und das haben wir im letzten Jahr auch in erheblichem Umfang getan, da der Dollarkurs, wie schon erwähnt, unterjährig beachtlichen Schwankungen ausgesetzt war. Trotz der damit verbundenen Prämienaufwendungen konnten wir im vergangenen Jahr bei einem Sicherungsvolumen von 480 Millionen Dollar einen durchschnittlichen Sicherungskurs nach Prämien von 1,15 Dollar je Euro erreichen. Damit haben wir durch dieses Instrument für den Geschäftsbereich Kali-Magnesium-Produkte einen periodenbezogenen Ergebnisbeitrag von immerhin rund 31 Millionen Euro erzielt. Die erwarteten Nettoeingänge für die Jahre 2006 bis 2008 sind ebenfalls mit Bandbreitenoptionen gesichert. Hier würden wir, sofern keine weiteren Aufwendungen für Anpassungen erforderlich werden, auf durchschnittliche Sicherungskurse inklusive bereits gezahlter Prämien von 1,07, das ist die Zahl für 2006, 1,04 und 1,06, das sind die Zahlen für die beiden nachfolgenden Jahre, kommen. Und immerhin ergibt sich aus einem Vergleich dessen, was wir in diesem Jahr hatten, nämlich einen durchschnittlichen Kurs von 1,15 zu 1,24, ein Delta von 9 Cent, während wir im Jahre 2006 so diese Voraussetzung eintreffen werden zwischen 1,7 und, ich nehme es jetzt mal an, einen Planungskurs von 1,20, immer einen Abstand von 13 Cent haben. Davor also diese 31 Millionen im Grunde genommen als Basis für ein Add-on. Zu den Kosten. Der Umsatzanstieg der hat sich natürlich auch in einem deutlich verbesserten Ergebnis niedergeschlagen, das ist gesagt worden. Aber leider sind natürlich auch die wichtigsten Kostenarten durchweg angestiegen. Nur, wie gesagt, und Gott sei Dank nicht so weit, wie die Umsatzzuwächse es ermöglicht haben. Die Kostenarten, vielleicht kurz angesprochen, die absolut größte Position sind die Kosten für Material und Fremdleistungen, die um rund 68 Millionen auf gut 1,2 Milliarden Euro nun mittlerweile heraufgestiegen sind. Hier haben sich insbesondere die Verteuerung von Rohstoffen, vor allen Dingen von Ammoniak, ausgewirkt. Aber Preiserhöhungen konnten dies weitestgehend ausgleichen. Einen deutlichen Anstieg von fast 58 Millionen Euro bzw. knapp 10% hatten wir auch beim Personalaufwand. Einer der Gründe ist die deutlich höhere erfolgsabhängige Vergütung für unsere Mitarbeiter. Die variablen Anteile der Vergütungen von Vorstand über Führungskräfte bis hin zu den gewerblichen Arbeitnehmern wurden in den letzten Jahren sukzessive ausgeweitet. Auf diese Weise erreichen wir, dass sich der Personalaufwand in einem gewissen Umfang automatisch an die Ertragslage des Unternehmens anpasst, was bei guter Ertragslage natürlich zu entsprechend höheren Zahlungen an die Mitarbeiter führt. Wir halten die so gewonnene Flexibilität des Personalaufwands sowohl aus Gründen der Rentabilität als aber auch aus sozialpolitischer Verantwortung für die Arbeitsplätze für unverzichtbar und sind deshalb dabei, die Vergütungsstrukturen weiter in Richtung einer stärkeren Variabilität anzupassen. Weiterhin schlagen sich in den Personalaufwendungen Vorsorgemaßnahmen in Bezug auf die Altersteilzeit nieder. Hier gehen wir zum Beispiel mittlerweile von einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme des gebotenen Instrumentariums aus, das ja zum Teil auch gesetzlich vorgegeben ist, gesetzliche Ansprüche begründet. Bei den Energiekosten schlagen die generellen Preissteigerungen nun auch auf unsere Erdgasbezüge durch. Dies erklärt im Wesentlichen den Anstieg um 33 Millionen Euro bzw. 26%. Selbstverständlich sind wir bestrebt, dieser Entwicklung durch Preisvereinbarungen, andere Formen des Energiebezugs, Herr Dr. Bethke hat auf eines der Themen hingewiesen, zu begegnen. Dennoch lassen sich in einem Umfeld genereller Preissteigerungen diese Verteuerungen kaum vermeiden. Auch der Anstieg der Kosten für Ausgangsfrachten ist ebenfalls zu einem wesentlichen Teil preisbedingt. Hier ist auch das Energiethema, spielt eine Rolle, aber auch Niedrigwasserzuschläge etc. pp. Aber auch hier, Gott sei Dank, war der Kostenanstieg durch höhere Preise zu kompensieren. Nun zum Finanzergebnis, das sich nach IFRS in seiner Struktur verändert hat. Nicht so sehr bei den Zinserträgen, die um knapp 1 Million Euro über dem Niveau des Vorjahres lagen. Und nachdem auch der laufende Zinsaufwand um knapp 1 Million niedriger ausfiel als im Jahr davor, hat sich das Zinsergebnis insofern natürlich verbessert. Das Zinsergebnis enthält weiterhin neben dem Aufwand aus der Aufzinsung der Rückstellung für Pensionen und andere langfristige Personalverpflichtungen, die wir ja schon unter HGB praktiziert haben, unter IFRS nun auch den Aufwand aus der Aufzinsung unserer bergbaulichen Rückstellungen, was durch das Volumen von 13,9 Millionen Euro natürlich darauf hinweist, dass dieser Rückstellungsbetrag, die Rückstellungsvolumina, ja doch die von Ihnen bekannte außerordentliche Höhe beinhalten. Das führt dazu, dass das Zinsergebnis insoweit sicherlich auf Dauer gesehen strukturell negativ bleiben wird. Das Finanzergebnis nach IFRS umfasst außerdem die realisierten Gewinne und Verluste aus dem Abgang finanzieller Vermögenswerte, sowie die Ergebnisseffekte aus der Marktbewertung finanzieller Vermögenswerte zum Stichtag. Und hier müssen wir hinzufügen, dass die Gewinne aus dem Abgang dieser Vermögenswerte insbesondere darauf zurückzuführen sind, dass wir nun noch einen extern verwalteten Spezialfonds besitzen, der aber nach IFRS sowie ein Tochterunternehmen in unsere konsolidierten Zahlen einzubeziehen ist, da gibt es diese ehemalige Abschirmwirkung, wie wir es unter HGB gekannt haben, bekanntlich nicht mehr. Die Ertragssteuern sind entsprechend der Ergebnisentwicklung spürbar angestiegen. Besonders deutlich hat sich hier die inländische Gewerbesteuer erhöht, da der diesbezügliche Verlustvertrag im Vorjahr, also 2004, komplett verbraucht worden war. Hier haben wir nun die volle Belastung zu tragen. Die Gemeinden, an denen wir tätig sind, freuen sich. Bei der Körperschaftssteuer beschränkt sich die laufende Belastung noch auf die sogenannte Mindeststeuer, da wir hier noch über Verlustverträge verfügen, die voraussichtlich noch bis ins Jahr 2007 hinein reichen werden. Aber auch hier sieht man schon das hohe Ergebnisniveau unseres Geschäfts. Die ausländischen Ertragssteuern kann man, glaube ich, hier und heute vernachlässigen. Der wesentliche Unterschied der Rechnungslegung nach IFRS gegenüber HGB ist der umfassende Ansatz latenter Steuern. Insbesondere müssen wir nun die latenten Steuern aus der Nutzung der noch vorhandenen körperschaftsteuerlichen Verlustverträge berücksichtigen. Die positive Ergebnisentwicklung äußert sich natürlich auch in einem deutlich gestiegenen Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter. Die in der G&V ausgewiesene Verdopplung des Ergebnisses nach Steuern beruht allerdings teilweise auf bloßen Bewertungseffekten noch nicht fälliger Derivate. Für die Bestimmung eines aussagefähigen, periodengerechten Ergebnisses je Aktie halten wir das bereinigte Ergebnis nach Steuern für geeigneter. Dabei, das ist Ihnen ja schon seit langem geläufig, eliminieren wir die Effekte aus der Stichtagsbewertung der Derivate, die zum 31. Dezember immerhin den Ausweis nicht realisierter Buchgewinne von fast 21 Millionen Euro erforderte. Ein Jahr davor, also zum Jahresende 2004, führte diese Position zu ebenfalls nicht realisierten Bewertungsverlusten von über 26 Millionen Euro. Mit anderen Worten, aus dieser reinen Stichtagsbewertung resultiert im Jahresvergleich ein Ergebnisplus von mehr als 47 Millionen Euro. Diese in Anführungszeichen fiktiven Ergebnisbeiträge sind nach der, ich sage auch in Anführungszeichen, Logik des IFRS mit ebenso Anführungszeichen fiktiven Steuern, latenten Steuern zu belegen, die wir aber dann bei der Ermittlung des bereinigten Ergebnisses nach Steuern gleichfalls eliminieren. Daraus ergibt sich dann für 2005 ein bereinigtes Ergebnis nach Steuern von etwas über 161 Millionen Euro, was einem Anstieg von fast 58 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das bereinigte Ergebnis der Aktie, auch das ist hier zu lesen, beträgt 3,81 Euro und liegt damit um 1,38 Euro oder 57% über dem Vorjahresergebnis. Da pendelt sich irgendwo die gesamte Verbesserung ein. Die Verbesserung der Ergebnisse zeigt sich auch im Brutto-Cashflow, der im Jahr 2005 um 67 Millionen auf gut 341 Millionen Euro angestiegen ist. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit liegt mit 221 Millionen Euro niedriger und ist auch nur um 19 Millionen über dem Vorjahreswert angesiedelt. Ein wesentlicher Grund dafür ist der Anstieg der Forderungen, der aus den deutlich gestiegenen Umsätzen resultiert. Außerdem wirken sich hier die Prämienzahlungen für die Währungsoptionen aus, die wir für die Sicherung unserer zukünftigen Dollareingänge aufgewendet haben. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit fiel im vergangenen Jahr deutlich niedriger aus als 2004. Dies hängt hauptsächlich damit zusammen, dass wir im abgelaufenen Jahr keine Akquisitionsausgaben zu verzeichnen hatten, während die Zahlen für 2004, insbesondere die Ausgaben für den Erwerb der restlichen 38% an ESCO beinhalteten. Und daneben haben wir, Herr Dr. Bethke hat es Ihnen gezeigt, auch weniger Geld für Investitionen in Sachanlagen ausgegeben. Aber der Spillover-Effekt wird sich sicherlich in diesem Jahr 2016 wieder zeigen. Der verbesserte operative Cashflow sowie die geringeren Mittelabflüsse aus Investitionen und Akquisitionen führten dazu, dass zum 31. Dezember 2005 ein freier Cashflow von 126,5 Millionen Euro erwirtschaftet wurde. Dieser reichte aus, um den Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit mehr als abzudecken. Der wiederum resultiert aus der Dividendenausschüttung und insbesondere auch aus den Ausgaben für den Rückkauf eigener Aktien in Höhe von 66,6 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung der übrigen, im Wesentlichen konsolidierungsbedingten Posten hat sich der Finanzmittelbestand um 8 auf fast 70 Millionen Euro erhöht. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass der Finanzmittelbestand nach IFRS nur die kurzfristig verfügbaren und keinen Wertschwankungen unterliegenden flüssigen Mittel beinhaltet. Nicht enthalten sind die Wertpapiere. Zur Bilanz. In der Bilanz der K+S-Gruppe hat sich zum 31. Dezember 2005 das Anlagevermögen leicht auf fast 905 Millionen Euro verringert, weil das vergleichsweise niedrige Investitionsvolumen 108 Millionen deutlich geringer war als die Abschreibungen von 130 Millionen. Der Bestand an Geld und Geldanlagen ist um rund 60 auf 206 Millionen zurückgegangen. Dieser Bestand ist höher als der eben erwähnte Finanzmittelbestand im engeren Sinne, da jetzt hier jetzt auch die Wertpapiere enthalten sind, aber dort wiederum zu sehen ist, dass wir dieses CTA im Spätsommer des letzten Jahres finanziert haben. Das Eigenkapital ist um 61,5 auf 942 Millionen Euro gestiegen. Der Anstieg erklärt sich daraus, dass das Jahresergebnis 2005 zuzüglich weiterer nicht im Ergebnis ausgewiesener Wertsteigerungen höher ist als die Abflüsse durch Dividendenausschüttungen und Aktienrückkauf. Die Eigenkapitalquote hat sich leicht von 41 auf knapp 42% erhöht. Rückstellungen sind insgesamt um 18,6 auf 817 Millionen Euro angestiegen, während sich die Pensionsrückstellungen, wie schon angesprochen, durch die teilweise Auslagerung über ein CTA deutlich um gut 40 Millionen Euro verringert haben, waren insbesondere für Altersteilzeitverpflichtungen ebenso höhere Beträge zurückzustellen, wie schon für die erfolgsabhängigen Vergütungen, die im April und Mai diesen Jahres für 2005 zur Auszahlung kommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden zum 31. Dezember 2005 auf knapp 30 Millionen zurückgeführt und betreffen nunmehr nahezu ausschließlich die Compo-Gesellschaften in Brasilien, Chile und Mexiko, die ihr Geschäft vorwiegend lokal in der jeweiligen Landeswährung finanzieren. Der Anstieg des Working Capital ist, wie schon im Zusammenhang mit der Kapitalflussrechnung erläutert, primär auf höhere Forderungen und die gezahlten Prämien für die Sicherungsgeschäfte zurückzuführen. Aufgrund der sehr guten Ergebnisse haben sich natürlich auch unsere Renditen durchweg spürbar verbessert. Die Eigenkapitalrendite ist kräftig auf knapp 18% gestiegen, nach gut 12% im Vorjahr. Bei der Berechnung dieser Rendite beziehen wir das bereinigte Ergebnis nach Steuern auf das durchschnittliche Eigenkapital, das ebenfalls um die Effekte aus der Marktbewertung von Derivaten nach Steuern bereinigt ist. Andernfalls wäre die Entwicklung der Rendite im Zeitvergleich nach unserer Einschätzung wirklich kaum noch aussagekräftig. Die Gesamtkapitalrendite hat sich ebenfalls deutlich, und zwar von 9 auf fast 13% verbessert. Hier gehen wir vom Ergebnis vor Zinsaufwand und Steuern aus, das ebenfalls um die Effekte aus der Marktbewertung bereinigt ist. Verbessert haben sich auch die EBIT-Marge, 8,9 statt 6,4, und der ROCE. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital haben wir im Jahr 2005 mit 19,5 nun wahrlich deutlich steigern können. Und den wesentlichen Beitrag dazu hat der Geschäftsbereich Kali-Magnesium-Produkte geliefert, dessen ROCE sich von fast 10 auf 19,5% praktisch verdoppelt hat. Die seit 2004 eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung sowie die positiven Markteinflüsse haben die Rentabilität dieses Bereichs signifikant verbessert. Der Bereich Compo erreichte mit 9,3% eine Rendite, die in etwa dem Vorjahresniveau entspricht. Hier sind wir zuversichtlich, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung verbunden mit Erfolgen im Markt Früchte tragen und zu einer Verbesserung des Renditeniveaus führen werden. Der Geschäftsbereich Salz konnte das bereits hohe Renditeniveau des Vorjahres noch einmal steigern und erreicht hier einen ROCE von fast 25%. Kaum verändert hat sich die Rendite bei Entsorgung und Recycling, die mit 34% nach wie vor einen sehr hohen Wert einnimmt. Aber man muss dabei wissen, dieser Geschäftsbereich ist dadurch begünstigt, dass die Aufwendungen für die Hohlräume und damit die niedrige Kapitalbindung des Geschäftsbereichs letzten Endes durch die Geschäftsbereiche Kali, Magnesium und Salz ausgefüllt werden. Für Vertriebe und Dienstleistungen und Handel haben wir nach wie vor auf die Verzichtung eines ROCE verzichtet, da diese Kennzahl wegen der Struktur der jeweiligen Geschäfte nun überhaupt nicht aussagekräftig wäre. Ja, die erfreuliche Ergebnissteigerung haben wir zum Anlass genommen, da hat Herr Dr. Bethke schon darauf hingewiesen, unseren Dividendenvorschlag um knapp 40% auf 1,80 Euro die Aktie anzuheben. Dies führt bei nunmehr 41,25 Millionen dividendenberechtigten Aktien zu einer Ausschüttungssumme von gut 74 Millionen Euro. Bei der Ausschüttungsquote bewegen wir uns damit in der Kontinuität unserer Dividendenpolitik zwischen 40% und 50% unseres bereinigten Ergebnisses nach Steuern an die Aktionäre auszuschütten. Im Vorjahr lag die Ausschüttungsquote unter den damals noch geltenden Vorschriften des HGB nur bei knapp 40%. Und das war damals die Bemessungsgrundlage, von der wir ausgegangen sind. Dividendenrendite fällt auf Basis der jeweiligen Schlusskurse der K+S-Aktie zum Jahresende mit 3,5% etwas höher aus als der Vorjahreswert von 3,3%. Aber auch auf der gegenwärtigen Basis unseres Kurses bei etwa 64 Euro beträgt die Dividendenrendite immer noch zwar nur knapp 3%, aber selbst damit erreichen wir wohl die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen beziehungsweise übertreffen diese noch bei einer Betrachtung nach Steuern. Soweit zu den Zahlen. Noch eine letzte Betrachtung zu den angestrebten Ermächtigungen, die wir der Hauptversammlung vorschlagen wollen. Wir werden erneut mit einer Ermächtigung zum Aktienrückkauf aufwarten. Wir wollen das erbitten, weil die bestehende bis Oktober 2006 befristete Ermächtigung halt ersetzt werden muss, um auch nach Oktober 2006 mit diesem Instrument arbeiten zu können. Diese Ermächtigung, das ist angeklungen, mehrfach gesagt worden, haben wir nun zum Erwerb von 1,25 Millionen Aktien erneut ausgenutzt. Übrigens ist das die dritte Einziehung innerhalb von 5 bis 6 Jahren und wir sind damit von 50 Millionen Aktien bei Begründung dieses Instruments mittlerweile auf 41,25 Millionen angekommen. Das sind immerhin 17,5% weniger Aktien als seinerzeit vorhanden. Die Ermächtigung zur Errichtung eines genehmigten Kapitals soll ebenfalls die entsprechende bisherige zum 1. Mai 2007 auslaufende Ermächtigung ersetzen. Auch wenn es derzeit keine konkreten Absichten für eine Kapitalerhöhung gibt, möchten wir uns die Möglichkeit sichern, bei Bedarf hier schnell und flexibel reagieren zu können. Und das gilt auch für die Ermächtigung für ein bedingtes Kapital, die wir für die K+S-Gruppe erstmals beantragen. Diese soll dazu dienen, gegebenenfalls Wandel- und Optionsrechte zu bedienen. Aber auch hier gilt, zurzeit hat die K+S-Aktiengesellschaft keine konkrete Absicht für eine entsprechende Emission. Insgesamt würde uns damit aber zusätzlich zu den bestehenden Möglichkeiten von Finanzierungen aus eigenen Cashflows sowie über die Aufnahme von Fremdkapital über ganz normale Darlehen das nötige Instrumentarium an die Hand gegeben, um auch künftig alle Optionen zur Stärkung unserer Geschäftsfelder im Interesse aller Beteiligten wahrnehmen zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.